Contentwarnung. Mehrere Personen, deren Namen heute fallen, haben spätestens seit MeToo extrem viele, extrem schwere, extrem glaubhafte Vorwürfe gegen sich angesammelt. Außerdem, Contentwarnung, Suizid. Wenn auch nur in einem Nebensatz der Beschreibung eines früheren nicht verfilmten Drehbuchentwurfes. Trotzdem, wenn ihr damit Probleme habt, seid ihr jetzt gewarnt. Hallo und willkommen zu MovieGilantes.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Dennis Kautz.
Und so langsam gehen uns die Realfilme von DC aus. Mit dem DCEU sind wir durch, zumindest bis Black Adam Ende des Jahres erscheint, wenn er nicht nochmal verschoben wird. The Batman wird die nächste Bonusfolge nach Doctor Strange 2. Und wenn ich Pilotfilme und Serienmehrteiler ausklammere, genauso wie Adaptionen von zwar bei DC veröffentlichten, aber nicht im DC-Universum spielenden Geschichten wie The Kitchen oder A History of Violence, dann bleiben eigentlich nur noch Steel, Jonah Hex und zwei Swamp Thing-Filme. Und ich sag gleich, keiner dieser Filme hat einen schlechteren Ruf als unser heutiger Film, Superman Returns.
Ja.
Dabei ist Superman Returns trotz einiger Probleme wahrscheinlich immer noch besser als die alle vier zusammen. Und auch, dass Man of Steel und damit das DCEU unter der fragwürdigen Leitung von Zack Snyder überhaupt entstand, lag einzig und alleine an der Lüge, Superman Returns sei ein katastrophaler Flop gewesen. Und das Problem ist mal wieder der Kapitalismus, aber nicht so, wie man denken könnte, also zum Beispiel nicht Lex Luthor. Auch wenn dessen Schauspieler nachträglich einiges zum schlechten Ruf des Films beigetragen hat, aber mehr dazu später. Denn einen schlechten Ruf hatte der Film schon lange vorher, unter anderem den eines kompletten Desasters an den Kinokassen. Und das Bizarre ist, er spielte an sich genug Geld ein, dass der Film ein Erfolg gewesen wäre. Das bis dahin höchste Einspielergebnis aller Superman-Filme sogar. Aber das wurde nach außen hin überhaupt nicht so kommuniziert. Tatsächlich zum Verhängnis wurde dem Film einzig und alleine, dass die vorangegangenen Versuche, einen neuen Superman-Film zu drehen, allesamt gescheitert waren. Diese gescheiterten Superman-Versuche sind fast schon interessanter als Superman Returns selbst. Und ja, ich hole jetzt etwas aus, aber das ist echt spannend, sich vorzustellen, was für Filme wir alles statt Superman Returns und statt Man of Steel hätten bekommen können. Das Ganze ging los mit einem geplanten fünften Superman-Film mit Christopher Reeve. Erst im Auftrag durch Canon Films, die Trash-God Albert Pyun an den Stoff lassen wollten, der für sie schon He-Man 2 und Spider-Man hätte drehen sollen. Allerdings war Superman 4 dann ein solches Millionengrab, dass aus beiden Filmen nichts wurde und aus einem Superman 5 erst recht nicht. Pyun drehte für Canon dann stattdessen Captain America. Um den kümmern wir uns im nächsten Klassikermonat, wann immer das sein wird. Und Canon, die Lizenz für Superman-Filme ja bloß 5 Jahre lang von den Salkinds geliehen hatten, mussten die nach Verstreichen dieser Zeit an die Salkinds zurückgehen lassen. Die wiederum hatten ja zuvor die ersten 3 Filme Supergirl und eine Superboy-Fernsehserie produziert, und sie wollten jetzt selbst einen weiteren Film drehen, mit einem Drehbuch von Comicautor Kerry Bates, der die Ereignisse in Superman 3 und 4 komplett ignorierte und an das Ende vom Lester Cut anschloss. Das ist ein Verfahren, das wir im Verlauf dieser Folge noch besprechen werden. Der Gegner hätte Brainiac sein sollen mit einem Duell zwischen ihm und Superman in einer Kandor-artigen Flasche, die Metropolis enthielt. Wie gesagt, mit Christopher Reeve. Vorher wollten die Salkinds allerdings noch schnell einen Columbus-Film drehen, damit der 1992 erscheinen konnte zum 500. Jubiläum der Irrfahrt zu den Bahamas. The Discovery war dann aber nach kurzfristigem Wechsel von sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller nur einer von 4 Columbus-Filmen in dem Jahr und noch dazu der mit Abstand schlechteste. Die Salkinds verloren bei der Nummer daraufhin insgesamt 37 Millionen und sie verloren das Interesse daran, überhaupt noch einen weiteren Film zu drehen. Und daraufhin verkauften sie dann die Superman-Rechte zurück an Warner. Die begannen parallel zur TV-Serie Lois und Clark mit der Planung für Superman 5. Und sie begannen diese Planung noch einmal von vorne. Aber schon 2 Jahre später machte dann Christopher Reeves Reitunfall einen neuen Film mit ihm als Superman endgültig unmöglich. Aber noch etwas war in der Zwischenzeit passiert. Doomsday tötete Kal-El in Superman 75, was schnell zum meistverkauften Heft des Jahres 1992 wurde. Und 1992 war jetzt nicht irgendein Jahr. 6 Millionen Ausgaben von Superman 75, das bedeutete mehr als Spawn 1 von Todd McFarlane, Wildcats 1 von Jim Lee, Spider-Man 2099 Nummer 1, das wird nächstes Jahr noch interessant, und einsen der ersten Solo-Serien der heute für ihre eigenen Filme bekannten, wenn nicht sogar berüchtigten Figuren Venom und Morbius. Und rate doch mal, wie diese Venom-Serie hieß.
It's Morbin Time.
Lethal Protector natürlich.
Ah, natürlich.
DC wollte den Hype um den Tod und die Rückkehr von Superman dann auch sofort nutzen, um einen Film darüber zu produzieren. Und nach zwei Drehbuchentwürfen namens Superman Reborn, die allesamt niemanden zufriedenstellten, unter anderem, weil, halte ich fest, Superman darin ein Baby mit Lois Lane bekam, dann im Kampf gegen Doomsday starb, woraufhin seine Seele in den Körper seines eigenen Babys reiste und den Körper in Sekunden wieder zum Erwachsenen altern ließ, das wäre vielleicht ein Hauch zu bizarr gewesen.
Ja. Okay, also bis zu dem Teil, und er verließ seinen Körper und fuhr in das Baby, ist okay, hätte man machen
können. Ja. Danach wurde dann Clerks-Regisseur Kevin Smith beauftragt, ein neues Skript zu schreiben, und das war dann Superman Lives, also das berühmte Drehbuch, das erst von Robert Rodriguez und dann von Tim Burton hätte verfilmt werden sollen. Für die Rolle wollte Produzent John Peters eigentlich Sean Penn, Smith wollte Ben Affleck und Burton entschied sich letztlich für Nicolas Cage. Für Lois waren Linda Fiorentino aus Men in Black, Sandra Bullock, Courtney Cox, Cameron Diaz und Julianne Moore im Gespräch. Michael Keaton hätte bei Supermans Beerdigung einen Cameo als Bruce Wayne gehabt und das hätte ein Shared Universe 10 bis 12 Jahre vor dem MCU bedeutet.
Wow.
Brainiac hätte laut Smith von David Hyde Pierce gespielt werden sollen, der später Abe Sapien im ersten Hellboy-Film sprach, aber Burton wollte lieber Christopher Walken oder Jim Carrey oder Gary Oldman. Und auch Lex wäre im Film gewesen und damals fiel die Wahl bereits auf Kevin Spacey. Mehr zu dem später. Und es gab auch noch einige Namen für weitere Rollen, aber nur so viel. Zu unterschiedlichen Zeiten der Produktion dieses Filmes waren Will Smith als Superman und Chris Rock als Jimmy Olsen im Gespräch gewesen. Das wäre aus heutiger Sicht vielleicht etwas awkward geworden.
Also wenn dann noch eher Kevin Hart.
Könnte ich mir auch Jimmy vorstellen, Olsen. Ja. Und natürlich ist es nicht ganz leicht, objektiv zu sagen, warum dieser Film noch vor dem ersten Drehtag scheiterte, aber alle Finger deuten auf John Peters, wie gesagt, der Produzent des Films. Der stellte nämlich immer absurdere Forderungen an Kevin Smiths Skript. Superman durfte nicht fliegen, weil Peters das nicht männlich genug fand. Und Superman durfte auch kein blau-rotes Kostüm tragen, weil Peters das, ich zitiere, schwul fand und schwul fand er schlecht. Außerdem sollte Superman unbedingt gegen eine riesige Metallspinne kämpfen und gegen einen Eisbären. Und Brainiac sollte währenddessen einen Weltraumhund und einen Roboter an die Seite gestellt bekommen, um mehr Spielzeug verkaufen zu können. Und der Roboter durfte dann nicht nur schwul sein, es wurde sogar ausdrücklich von Peters gefordert. Und Kevin Smith versuchte, alle Wünsche zu erfüllen, aber dabei immer noch der Figur Superman gerecht zu werden. Und das konnte keine leichte Gratwanderung gewesen sein.
Okay, dann ich habe eine Aufgabe für dich, Micha. Du machst jetzt bitte einen Batman-Film. Batman darf aber kein Schwarz tragen, weil das ist nicht männlich genug.
Ist okay.
Er muss Pink tragen, weil wie wir alle wissen, ist Pink eigentlich eine Männerfarbe.
Ja, ist tatsächlich so, ja.
Er darf aber auch nicht Bruce Wayne sein, sondern es muss Barry Allen aus einer Paralleluniversum sein.
Und er darf keine Verbrechen aufklären.
Genau, und er darf keine Verbrechen aufklären. Und er darf nicht, Catwoman darf nicht im Film sein, weil das ist zu hetero.
Okay, Catwoman bräuchte ich, glaube ich, sowieso nicht. Aber egal, wir schweifen gerade ab. Weil das Problem ist ganz einfach, Kevin Smith hat das alles geschafft. Oh, der Gott. Hat ein Drehbuch geschrieben, wo das alles drin auftauchte und trotzdem war es noch brauchbar, als Superman zu erkennen.
Oh mein Gott.
Und Burton hat sich dann dieses Drehbuch durchgelesen und hat gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Und hat dann direkt seinen eigenen Drehbuchautoren angeheuert und der hat dann Smiths Drehbuch wieder komplett zerpflückt und dabei hauptsächlich Elemente aus den Comics wieder gestrichen, zum Beispiel den Eradicator, das ist ja eine Schlüsselfigur in der Death and Return Saga in den Comics. Ja. Stattdessen waren jetzt zusätzliche Schurken aus dem Drehbuchentwurf vor Smith plötzlich wieder an Bord, darunter Silver Banshee und Parasite. Und außerdem, Luther und Brainiac sind jetzt in diesem neuen Drehbuch zu einem einzigen Schurken verschmolzen worden, so wie bei Alan Moores Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Bloß in diesem Film hieß das jetzt Lutiak.
Okay, ich kenne das Prinzip nur aus Justice League Unlimited.
Und Doomsday gab es auch noch natürlich, weil es war ja immer noch ein Death and Return Film.
Ah, natürlich.
Und dieses Skript war nicht nur komplett überladen, es wäre Warner auch viel zu teuer geworden. Und die gaben dann wiederum ein neues Skript in Auftrag und das hat dann Burton zu lange gedauert, weil der hatte sich schon extra einen Drehtermin geblockt und naja, das reichte dann halt nicht. Und stattdessen hat er dann Sleepy Hollow gedreht.
Okay, gute Entscheidung.
Ja, übrigens auch mit Christopher Walken, aber ja.
Stimmt.
Trotzdem versuchte DC noch weitere 2 Jahre lang, das Projekt ohne ihn auf die Beine zu stellen. Und sie haben insbesondere bei 2 Regisseuren angefragt, auf die kommst du nicht, weil es denkbar schlechte Ideen gewesen wären.
Warte, Martin Scorsese?
Regisseur 1, Michael Bay.
Oh Gott.
Und Regisseur 2, Martin Campbell. Das ist der später Green Lantern gedreht hat.
Oh Gott.
Und Michael Bay und Martin Campbell haben beide gesagt, nicht mit diesem Drehbuch, das ist ja fürchterlich. Und ich sag mal, wenn Michael Bay sagt, dass dein Drehbuch schlecht ist, dann will das echt was heißen.
Ja.
Naja, Peters produzierte daraufhin dann Wild Wild West mit Will Smith und da gab es dann sogar den Kampf gegen eine Steampunk-Riesenspinne aus Metall. Es folgten weitere Versuche zum Beispiel von Oliver Stone oder von McG, dem Regisseur von Smash Mouths All-Star-Video.
Oh Gott.
Aha. Einen Superman hatte er noch nicht gefunden, aber seine Wahl für Lex Luthor war Billy Zane aus Titanic und Back to the Future gewesen. Tatsächlich unterschrieb dann aber Robert Downey Jr.
Ernsthaft?
Ja, ich halte das auch für unsinnig, den einen arroganten Multimilliardär spielen zu lassen, aber okay.
Ja, echt mal.
Als Jimmy Olsen wollte McG dann Shia LaDouche und als Lois Scarlett Johansson.
Wow.
Mhm. Dann hat er sich aber umentschieden und drehte lieber eine Fortsetzung zu seinem größten Hit, Charlie's Angels. Dann waren wir noch kurz davor, einen Superman vs. Lobo-Film zu bekommen, mit einem Drehbuch von Lobo-Erfinder Keith Giffen. Wurde aber auch nix. Und dann kam der deutsche Das Boot-Regisseur Wolfgang Petersen. Und der wollte schon 2002 Superman in einem Film gegen Batman kämpfen lassen, bevor sich beide gegen einen gemeinsamen Gegner verbündeten.
Huh.
Und für die beiden Rollen waren Namen wie Jude Law, Josh Hartnett, Matt Damon, Colin Farrell und mehr im Gespräch und nicht immer war klar, welcher Schauspieler für welche Rolle. Und auch Christian Bale wäre in Frage gekommen, allerdings wohl für Superman und nicht für Batman.
Wow.
Drehbuchautor Akiva Goldsman hatte vorher mit an Batman Forever und an Batman und Robin geschrieben und er schrieb dann auch Batman Superman Asylum, wie der Arbeitstitel mittlerweile lautete, und er schrieb I Am Legend mit Will Smith, wo er sogar ein Werbeplakat für diesen Superman-Batman-Film einbauen ließ, der dann aber halt auch nicht kam. Warner entschied sich dann aber doch gegen das ganze Projekt, weil sie in ihrer unendlichen Weitsicht damals wirklich glaubten, ein Shared Universe würde niemals funktionieren und jeweils ein Superman- und ein Batman-Film würde mehr einspielen als Filme mit beiden zusammen. Also ließen sie J.J. Abrams ein komplett erbärmliches neues Drehbuch namens Superman Flyby schreiben, in dem Jor-El in einem kryptonischen Gefängnis Suizid begeht und Lex Luthor in einem Shyamalan-ähnlichen Twist am Ende selbst als ein Kryptonier enthüllt worden wäre. Ich kann mir das noch nicht mal vorstellen, dass das irgendjemand für eine gute Idee hätte halten können.
Wow.
Und das war, wohlgemerkt, ein junger Abrams noch vor Lost, vor Mission Impossible 3 und erst recht vor Star Trek und Star Wars. Auf der Basis dieses Skripts übernahm dann Brett Ratner den Regiestuhl, der hatte vorher 2 Rush-Hour-Filme gedreht und er ist in dieser Folge nur eine von vielen Personen mit schwerwiegenden Vorwürfen, aber er war auch nicht lang genug an Bord, als dass wir jetzt drauf eingehen müssten. Er drehte stattdessen kurz darauf X-Men 3, mehr dazu im Laufe des Jahres. Zu den möglichen Superman-Darstellern gesellten sich in dieser kurzen Zeit allerdings auch noch die Namen Paul Walker, Brendan Fraser, David Boreanaz, Ashton Kutcher, Jerry O'Connell und Hayden Christensen. Und außerdem 2 Personen, die wir gleich noch im Film selbst sehen werden, Brandon Routh und James Marsden. Und Sowohl Henry Cavill als auch Amy Adams, die ja später von Zack Snyder als Clark und Lois gecastet wurden, wir berichteten, die hatten für ihre späteren Rollen schon damals vorgesprochen. Cavill hatte sogar schon bei McGee vorgesprochen, der dann nach Ratner auch wieder ins Gespräch kam, denn Ratner war schon wieder weg vom Fenster. Also es muss echt zugegangen sein wie in so Scooby-Doo-Szenen, wo die durch Flure laufen und ständig irgendwer durch eine Tür reinkommt, durch eine andere verschwindet, bloß halt mit Regisseuren und Drehbüchern. Und weil McGee an Agoraphobie leidet, sprang er ein zweites Mal ab, denn Warner bestand aus Budgetgründen darauf, in Australien statt in den USA oder Kanada zu drehen und den Flug dorthin traute sich der Regisseur nicht zu. Und all diese komplett in den Sand gesetzten Anläufe hatten halt Geld gekostet und zwar nicht wenig. Um die 30 Millionen Dollar waren alleine für Superman Lives draufgegangen und zum Vergleich, so viel hatte 1984 der erste Ghostbusters gekostet, in seiner Gesamtheit. Und von dem gibt es heute ein bisschen mehr als ein verwackeltes Polaroid-Bild von Nicolas Cages Kostümprobe.
Ja.
Insgesamt verballerte DC in zwei Jahrzehnten sogar mehr Geld, als die gesamte Produktion von Superman 1 im Jahre 1977 gekostet hatte. Und das auch noch inklusive der Szenen, die nachträglich erst in Teil 2 verwendet worden waren. Und was machten die Erbsenzähler bei Warner, um die Kohle nicht komplett abzuschreiben? Sie rechneten die Summe einfach auf Superman Returns mit drauf. Das war nämlich jetzt der nächste Film. Über Regisseur Bryan Singer hatten wir schon bei den ersten beiden X-Men-Filmen gesprochen. Auch bei der Folge zu Ghost World fiel sein Name. Und darum fasse ich jetzt nur noch mal kurz in einem Satz zusammen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er eine erschreckende Menge an erschreckenden Taten an teils erschreckend jungen Menschen begangen. Wem das an dieser Stelle nicht reicht, dem empfehle ich die Doku An Open Secret, die legal und kostenlos auf Vimeo anzusehen ist. Das verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Besten Dank an dieser Stelle an die Kollegen vom Podcast Superhero Unit, die hatten diese Doku mal in einer ihrer Folgen erwähnt. Aber wie kam Singer eigentlich zu Superman? Ja, ganz einfach. Produziert wurden seine X-Men-Filme ja von Richard Donner und dessen Frau Lauren. Und während der Arbeit an X-Men 2 ging Singer auf die beiden zu und erzählte ihnen zum einen, was für ein Fan er von Donners Superman 1 war und zum anderen, dass er eine bahnbrechende Idee für einen neuen Superman-Film hatte. Eine Fortsetzung zum zweiten Film, die einfach den dritten und vierten ignorierte, genau die Idee, die Kerry Bates schon knapp 20 Jahre früher gehabt hatte. Ich vermute allerdings, dass er inspiriert war von der Halloween-Reihe, denn Halloween H2O war 1998, also 20 Jahre nach Halloween 1, eine Fortsetzung zum zweiten Film in der Reihe gewesen und hatte ebenfalls alles ignoriert, was dazwischen gedreht worden war. Naja, und als McGee dann ein zweites Mal absprang, durfte Singer diese Idee dann direkt an Warner pitchen. Und dank des Erfolgs von X-Men 1 und 2 nahmen die ihn dann mit Kusshand. Comicautor Mark Miller machte eine öffentliche Wette um $1,000, dass Jim Caviezel aus Frequency und Die Passion Christi bereits für die Rolle des Superman unterzeichnet hatte, aber das stellte sich später als billiger Versuch heraus, sich im Kontext der Superman-Verfilmung irgendwie ins Gespräch zu bringen, um dann Drehbuchautor des Films zu werden. Er verlor die Wette, das Drehbuch schrieb er auch nicht, Singer arbeitete stattdessen mit seinen Drehbuchautoren von X-Men 2, das waren Michael Dougherty und Dan Harris und das endgültige Skript schrieben die beiden dann ohne ihn. Und natürlich wurde Brandon Routh dann Superman. Die Dreharbeiten fanden tatsächlich in Australien statt für ungefähr $204 Millionen. Darin eingeschlossen waren allerdings mehrere Szenen, bei denen Warner unbedingt darauf bestanden hatte, dass sie gleichzeitig in IMAX und in 3D gedreht werden. Also wohlgemerkt nicht der ganze Film, einige Szenen, sodass die Leute ihre Brillen dann auch noch ständig auf und wieder abziehen sollten. Eine längere Sequenz, in der Superman die Trümmer Kryptons im All untersuchte, wurde sogar kostspielig fertiggestellt und dann vor der Premiere wieder gestrichen. Warum dieses Hin und Her? Weil Warner nicht glaubte, dass Leute einen ganzen Film in 3D sehen wollen würden. Nur für die zeitliche Einordnung, ziemlich exakt zu diesem Zeitpunkt schrieb James Cameron gerade das Drehbuch für Avatar, Stand 2022 der erfolgreichste Film der Welt. Aber klar, Leute wollen kein 3D. Ohne dieses ganze 3D-Gedöns hätte Superman Returns Schätzungen zufolge ungefähr 180, 184 Millionen gekostet. Warner gibt das Budget aber offiziell sogar als 263 Millionen an. Das ist inklusive aller halbherzigen IMAX-Sequenzen und 3D-Spielereien, aber eben auch inklusive aller gecancelten Projekte von 87 bis 2006. Alleine um ihre jahrzehntelange Inkompetenz zu vertuschen und zu sagen, ja, das Geld ist nicht weg, das war alles hierfür. Und auf diese künstlich aufgeblasene 263 Millionen kamen dann sogar nochmal über 100 Millionen Werbebudget weltweit. Die gerade mal 391 Millionen, die der Film letzten Endes einspielte, waren für die tatsächlichen Zahlen sogar ziemlich in Ordnung. Das war nicht nur mehr als das Doppelte von Singers realem Budget, es war sogar der bis dahin erfolgreichste Superman-Film überhaupt. Es sei denn, man rechnet die Inflation mit rein, aber selbst dann war es noch der drittbeste. Und nebenbei hat Superman Returns auch ganze 20 Millionen mehr als Batman Begins eingespielt. Und der war nur ein Jahr vorher. Die Zahlen müssen wir noch nicht mal großartig inflationsbereinigen. Allerdings gibt's auch einen gewaltigen Unterschied zwischen Batman Begins und Superman Returns, denn bei Nolan hatte Warner nicht die vorher gecancelten Batman-Produktionen von zum Beispiel Joel Schumacher oder Darren Aronofsky mit reingerechnet, sodass Nolans Budget hochoffiziell bloß bei gerade mal 150 Millionen liegt. Unter anderem, weil in dem Film niemand fliegt, weil niemand Flugzeuge in Stadien absetzt und ich erinnere mich auch an nicht viele Szenen mit computeranimierten Planeten im Weltall. Wenn ich die beiden Filme vergleiche, frage ich mich eigentlich sogar, warum Nolan überhaupt ganze 150 Millionen brauchte, wenn Singer nur 30 Millionen mehr reichten. Also Matt Reeves kam Jahre später mit 100 Millionen hin und 95 davon waren wahrscheinlich alleine für Colin Farrells Make-up, aber mehr zu dem waren anders. Aber der Erfolg von Superman Returns wurde nun einmal, wie gesagt, an den weit an der Realität vorbeigehenden 363 Millionen Dollar gemessen, ausgedachte nur 28 Millionen Gewinn. Erscheinen im Direktvergleich natürlich tatsächlich wie ein Flop. Und das hielt dann andere Leute wieder davon ab, sich den Film überhaupt anzusehen. Und das macht es nur noch schlimmer. Und diese komplett selbsterzeugte Schieflage hatte dann gehörige Konsequenzen. Nolan und sein Co-Autor, der von uns schon vielfach geschmähte David Goyer, durften ab da einfach ausnahmslos alle Entscheidungen über DCs Filme treffen. Und die beiden wollten nicht, dass Bales Batman auf Ralphs Superman trifft. Denn der war ihnen nicht bodenständig und realistisch genug für ihr Chicago mit tibetischen Panikblumen und über Dächer hüpfende Wüstenpanzer, die bei Bedarf jederzeit ein voll funktionsfähiges Motorrad als Rettungskapsel rausschießen können. Und darum wurde dann auch gleich der eigentlich schon bestätigte zweite Ralph-Film gecancelt, obwohl dessen Budget ja gar nicht mehr unnötig von den weit in der Vergangenheit liegenden Gagen von Nicolas Cage oder J.J. Abrams aufgeblasen worden wäre. Nolan hingegen durfte eine Fortsetzung drehen. Und weil The Dark Knight dann über 1 Milliarde weltweit einspielte, gab das die Richtung für fast alle DC-Filme der nächsten 10 Jahre vor. Ausgenommen Green Lantern, aber den sabotierte Warner ja auf völlig andere Weise, das haben wir alles schon ausführlich behandelt. Das fing ja damit an, dass Brandon Routh in Green Lantern einen Cameo als Clark Kent hätte bekommen sollen und der wurde dann schon fast als erstes gestrichen. Und ich glaube, außer mir hat niemand 2 und 2 zusammengezählt, aber ich bin mir sicher, ohne diese gänzlich unterschiedlichen Maßstäbe an Superman und Batman hätten wir ein Shared Universe mit Brandon Routh bekommen, und zwar anstelle des DCEU. Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre um einiges besser gewesen. Wie viel besser? Dafür muss ich mir Superman Returns jetzt erst nochmal ansehen. Das letzte Mal ist bei mir um die 15 Jahre her. Bis gleich.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder. Ganz ehrlich, den Erfolg des 2 Jahre später startenden MCU hätte ein DC-Filmuniversum, das sich an Superman Returns statt an Batman Begins orientiert hätte, mit Sicherheit auch nicht erreicht. Dazu hat der Film dann doch zu viele, teils sehr große Mängel.
Oh ja.
Aber der Film macht auch einiges richtig. Das beginnt bei Brandon Routh, endet allerdings bei weitem nicht bei ihm, obwohl das oft behauptet wird. Er ist ein passabler Christopher Reeve-Ersatz, als Clark übrigens noch eher denn als Superman.
Mhm.
Aber auch sonst trifft Singer in vielen Momenten die Seele der Donner-Filme. Manchmal allerdings ein bisschen zu sehr für ein Publikum von 2006.
Ja, ich meine, wenn ihr es gesehen habt, Micha und ich haben es gesehen, dieses Crisis of Infinite Earth Crossover von CW.
Ja.
Ey, wenn das im Filmformat gewesen wäre, holy shit.
Ja, das hätte man alles machen können.
Und da spielt Brandon Routh ja Kingdom Come Superman quasi.
Er ist gleichzeitig Kingdom Come Superman und der Christopher Reeve Superman. Also das Crisis Crossover ist eine Fortsetzung von Superman Returns.
Mhm.
Das soll wirklich dieselbe Welt sein.
Ja.
Aber der Reihe nach. Die Warner-Fanfare endet etwas subtil, nicht im gewohnten F-Dur-Akkord, sondern in den ersten 5 Tönen des Williams-Superman-Theme. Dann das hässliche neue Logo, mit dem DC schon vor Batman Begins das klassische Logo von Milton Glaser ersetzt hatte. Und das ist echt interessant, denn alleine diese 2 kurzen Logos fassen bereits alle Stärken und Schwächen dieses Films perfekt zusammen. Das Original von 78 zitieren, das kann Superman Returns sehr gut. Aber immer wenn es darum geht, was Neues zu bringen, scheitert der Film leider an der Inkompetenz der Beteiligten. So wie dieses neue Logo gescheitert ist. Und dieses Muster zieht sich durch den ganzen Film. Immer eine schöne alte Sache, eine schlechte neue Sache in einer Tour. So auch jetzt. Da kommt nämlich erstmal eine Texttafel, die Supermans Origin umständlich ganze 3 Absätze lang erklärt. Vielleicht hätte Brian De Palma das mal kürzen sollen. Mehr dazu demnächst, wenn Dennis in Urlaub ist. Dass das nämlich bedeutend kürzer geht, hat Grant Morrison in All-Star Superman bewiesen. Dort hat er den gesamten Sachverhalt mehr als effizient in bloß 8 Worten untergebracht. Dazu kommen wir auch noch. Wichtig ist allerdings, auf welche Weise Singer seinen Film hier in diesem Text mit dem Ende von Superman 2 verbindet. Dort hatte Superman dem Präsidenten ja persönlich versprochen, dass er die Erde nie wieder im Stich lassen wird. Was Singer übrigens schon bei X-Men 2 zitiert hat, weil der endete damit, dass Patrick Stewart bzw. Charles Xavier mit den X-Men beim Präsidenten aufgetaucht ist und ihm gesagt hat, dass die X-Men die Erde nicht im Stich lassen werden. Und Singer entschied jetzt, dass unmittelbar darauf Astronomen ein doch nicht explodiertes Krypton in einer weit entfernten Galaxie ausgemacht haben wollten und deswegen ließ Superman die Erde dann gleich doch wieder im Stich. Und es soll wohl Deleted Scenes geben, in denen klar wird, dass Luther dahinter steckte, dass das Ganze ein Trick war, mit dem er Superman loswerden wollte und das hat funktioniert. Und das hätte den Film vielleicht besser gemacht. Allerdings bestand Warner darauf, das aus dem Film zu streichen, sodass er sich halt wirklich einfach irgendwie ans andere Ende des Universums verpisst, ohne Lois auch nur Bescheid zu sagen. Und das ist halt der große Knackpunkt dieses Films. Da fällt für mich alles auseinander. Das ist ja interessant, dass er erfährt, oh, Krypton existiert vielleicht doch noch, sollte ich mir mal ansehen. Aber dass er dann niemandem Bescheid sagt, dass er einfach abhaut und dann, was war's, 5 Jahre später wiederkommt?
4.
Ja, irgendwie so.
Ja.
Also das ist grob fahrlässig. Und das ist halt ein Fehler, den Superman nicht machen würde. Aber, naja, was wir dann sehen und hören, stimmt zumindest mich gleich wieder versöhnlich. Denn John Williams Leitmotiv für Krypton, die vertraute Festung in der Arktis und die Stimme von Marlon Brando. Ich hatte das ja in den Folgen zu Superman 2 schon erklärt, weil Brando auch für Superman 2 bezahlt werden wollte, nachdem der Film, den sie gedreht haben, in 2 Filme gesplittet wurde, hatte Warner ihn ganz aus Teil 2 gestrichen, damit überhaupt erst Donner verjagt, Lester ins Spiel gebracht, was dann diese ganze Kette an Widrigkeiten auslöste, die über sehr viele Umwege dann bei Superman Returns und seinem unfair berechneten Gewinn und damit beim DCEU endete. Das Ding ist, Superman Returns ist von 2006. Und Brando war 2004 gestorben. Und darum sah Warner jetzt plötzlich kein Problem mehr, das Bild- und Tonmaterial mit ihm jetzt doch noch zu nutzen und sogar um am Computer überarbeitete Sequenzen zu ergänzen. Parallel zu Superman Returns entstand dann ja auch noch der Donner-Cut, wir berichteten. Und so zynisch das alles, so kurz nach Brandos Tod auch war, so sehr profitiert Superman Returns doch auch von dieser unmittelbaren Verbindung zu seinen Vorgängerfilmen, vor allem im weiteren Verlauf des Films. Dass Brando jetzt hier am Anfang nochmal Superman 1 zitiert und dieses der Vater wird der Sohn wird der Vater, das bildet eine Klammer um den Film. Und das finde ich wirklich gut. Und das ist unabhängig davon, wie Brandon Routh am Ende die Performance hinlegt. Diese Klammer, da geht mir echt das Herz auf, aber kommen wir noch zu. Als nächstes sehen wir die Trümmer Kryptons durchs All fliegen, wie 1978, jetzt allerdings ohne Kal-Els Raumschiff und ohne Kryptonier im Phantomzonenspiegel. Ich vermute, hier wäre jetzt eigentlich diese aufwendige 3D-Szene gekommen, die sie gestrichen haben. Stattdessen geht das Ganze direkt in den Vorspann über und das ist halt wieder 1:1 Superman 78. Ja. Die Schrift und die Musik von damals, bloß halt jetzt auf die Credits von Superman Returns angepasst. Also da steht halt jetzt A John Peters Production und es gibt ein für die 2000er kaputt designtes Superman S. Der eigentliche Score des Films ist von Singers Haus- und Hofkomponist John Ottman, der auch schon X-Men 2 gemacht hatte, aber Williams wird nicht nur während der Credits zitiert und das ist gut, weil das ist halt wirklich der Kit, der die alten und die neuen Filme, also den neuen Film halt miteinander verbindet. Aber genau das ist es, was so viele Leute stört. Also, dass Singer sich bei Superman Returns stark von Donner hat beeinflussen lassen, ist ja in Ordnung. Aber zu vieles wirkt halt einfach wie von einer Coverband nochmal nachgespielt. Und dieser Vorspann als Einstieg des Films geht da halt direkt in die Vollen. Dann kommt eigentlich eine nette Idee. Denn Luther, wie er von Gene Hackman gespielt wurde, war eindeutig der Pre-Crisis-Luther gewesen. Aber nach der Crisis in den 80ern wurde der Charakter in den Comics von Marv Wolfman, John Byrne, Roger Stern, unserem alten Freund Mark Gruenwald und anderen Creatives general überholt und zu einem stinkreichen und skrupellosen Geschäftsmann gemacht, der metaphorisch, aber auch immer wieder wortwörtlich über Leichen ging. So ein bisschen Citizen Kane, ein bisschen Trump, ein bisschen Jeff Bezos und dazu diverse Bond-Schurken. Und diese Version von Luther wurde in Lois und Clark ziemlich gut von John Shee dargestellt und auch Clancy Browns Luther in den diversen Zeichentrickserien hatte diesen Aspekt übernommen. Und es war Jeff Loeb, der das alles wieder zurücknahm und Luther 2003 in den Comics wieder auf einen augenrollenden Dr. Sivana-Imitator in einer grün-lila Rüstung reduzierte. Mittlerweile hat der Charakter eher wieder so ein bisschen das Gleichgewicht gefunden, aber Singer und seine Screenwriter wollten die Stärken des Post-Crisis-Luthers ausspielen, aber andererseits nicht auf die Energie von Gene Hackmans Luther verzichten. Und sie ließen jetzt sozusagen den Pre-Crisis und den Post-Crisis-Luther zusammen den Fusion-Dance machen. Und um dorthin zu kommen, erbt Luther in der ersten Szene nach dem Vorspann das gesamte Vermögen einer stinkreichen alten Dame, gespielt von Noel Neal. Und das war 1948 die allererste Live-Action Lois Lane.
Ach krass.
Genau, es ist nicht der letzte Cameo in diesem Film. Ja, und dieser Luther hingegen, ja, bringen wir es hinter uns. Geboren wurde er als Kevin Fowler und Fowler könnte er wahrscheinlich wirklich nicht sein, haha. Ja, bekannt wurde er unter dem Pseudonym Kevin Spacey und über ihn müsste ich jetzt eigentlich nochmal so viel sagen wie zu Bryan Singer, mit dem Spacey seit 95 gut befreundet ist. Die beiden hatten das erste Mal an die üblichen Verdächtigen zusammengearbeitet. Bei Spacey sind es Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von über 20 Opfern, darunter 8 Mitarbeiter an der Serie House of Cards, wo Spacey die Hauptrolle Frank Underwood spielte. Weitere Vorwürfe reichen vom Sohn von Schauspieler Richard Dreyfuss bis hin zu einem jungen Schauspieler, der zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt sogar erst 14 war. Spaceys Antwort darauf war sinngemäß: Entschuldigung, es tut mir leid und nebenbei, ich bin schwul, also lasst mich in Ruhe. Außerdem war ich betrunken. Danach veröffentlichte er 3 teils merkwürdig bedrohlich klingende Weihnachtsvideos in Character als Frank Underwood aus House of Cards und schüchterte einen Teil seiner mutmaßlichen Opfer ausreichend ein, dass sie die Anzeige zurücknahmen, während ein anderer Ankläger einen Monat nach Prozessbeginn unter unbekannten Umständen ums Leben kam. Stand 24. Juni 2022 laufen die anderen Verfahren noch. Seit letzter Woche steht Spacey in England wegen gleich 4 unterschiedlicher Vorfälle vor Gericht. Aber jetzt zurück zum Film. Spacey spielt Gene Hackman, der Lex Luthor spielt, der einen seriösen Geschäftsmann spielt. Und das geht auf. Er ist ein schmieriges, ekelhaftes Monster und Lex Luthor halt auch. Und im Gegensatz zu Hackman, aber auch zu John Shee in Lois und Clark, trägt dieser Luthor nicht ständig Perücken, damit dem Schauspieler erspart wird, sich die Haare abzurasieren. Der hier trägt Glatze wie in den Comics. Zwar gibt es Szenen, in denen er Perücke trägt, weil es ja eine Fortführung von Superman 78 ist, aber er ist auch wirklich oft genug einfach nur mit Glatze und sieht dann aus wie in den Comics. Auf der Kent Farm hatte Martha Besuch, der fährt nach Hause und sie ist jetzt alleine. Sie wird gespielt von...
Punkt, das hätte jetzt einfach der Satz sein müssen.
Hä?
Ja, auf der Kent Farm hatte Martha Besuch und sie ist jetzt alleine und jetzt einfach über eine ganz andere Szene reden.
Ja. Sie wird gespielt von Eva Mary Saint aus Hitchcocks Der unsichtbare Dritte. In einem vermutlich nicht mal gewollten Fall von Verbindungen auf der Metaebene hatte Supermans Mutter in den 50ern einen Oscar gewonnen für ihr Filmdebüt Die Faust im Nacken. Und dort hatte die Hauptrolle Supermans Vater Marlon Brando. Für die jüngeren Generationen, sie hat auch die altgewordene Katara in Legend of Korra gesprochen. Und, soweit ich weiß, lebt sie immer noch. Dann vibriert es und ein Objekt wie ein Meteor geht zu Boden. Mitten in ihrem Feld. Und sie steigt aus ihrem Pickup-Truck aus. Und das ist nicht nur das gleiche Modell wie bei Donner. Es ist exakt dasselbe Fahrzeug.
Wow.
Sie haben original die Karre, die sie 78 bzw. 77 beim Dreh benutzt hatten, gefunden, wieder hergerichtet und in diesem Film nochmal benutzt.
Mhm.
Und es ist natürlich Clark, der zum zweiten Mal in seinem Leben in genau dieses Feld stürzt.
Jetzt musst du mir aber erklären, womit zur Hölle stürzt der ab?
Ich würde fast sagen, nur in dieser Alufolie-Kleidung, die die Kryptonier am Anfang von Superman 78 getragen haben.
Sind da nicht voll die Trümmer, in denen der abstürzt?
Ich bin mir nicht sicher. Es ist halt alles irgendwie Nacht und schlecht ausgeleuchtet und man erkennt nicht so viel.
Weil das sieht halt aus, als wäre er in so einer Kapsel oder so abgestürzt. Da frage ich mich, wo hat er die her?
Vielleicht hat er ja in einer Deleted Scene, die wir nicht gesehen haben, von, weiß ich nicht, Emil Hamilton oder Star Labs oder sonst irgendwem, einen Space Shuttle bekommen.
Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn, wenn er im Weltall überleben kann.
Ja, aber wie lange kann er das denn? Und welche Strecken kann er damit zurücklegen? Also kann er wirklich 2 Jahre lang einmal quer durchs All reisen und dabei die Luft anhalten?
Ja, gut.
Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, was die Grenzen von Superman in diesen Filmen sind. Der Silver Age Superman in den Comics, der hätte das auf jeden Fall gekonnt.
Ja, eben.
Der Superman von, ich sag mal, 1989 hätte es nicht gekonnt. Der brauchte tatsächlich technische Hilfsmittel, um überhaupt durchs All zu fliegen.
Ja, ich kenne das und jetzt kommt's wieder aus Justice League Unlimited. Mhm. Da gibt's ja Folgen, wo sie im Weltall sind und da haben halt alle bis auf wie heißt der, John Stewart, halt Raumanzüge an.
Ja, stimmt. Das hat er ja auch schon in der Superman-Zeichentrickserie, die vor Justice League Unlimited kam.
Ah, okay.
Da gibt's sogar Spielzeug von Kenner von.
In diesem Raumanzug, oder was?
In diesem Raumanzug, genau.
Ach, krass.
Ja. Lex hat mittlerweile 2 neue Henchpeople. Der Otis-Ersatz dieses Films heißt Stanford und wird gespielt von einem anderen Cal. Nicht Cal-El, sondern Cal Penn aus Harold und Kumar, House und einer kommenden Santa Claus-Serie mit Tim Allen auf Disney Plus. Keine Ahnung.
Der sagt leider kein Wort in dem Film, ne?
Ich wollte es gerade sagen, leider hat er hier nicht eine einzige Zeile Dialog. Die neue Miss Teschmacher ist Kitty Kowalski und das ist ein Wiedersehen mit Parker Posey aus Blade 3 und Josie and the Pussycats.
Ja.
Sie hat sogar wieder ein Hündchen wie in Blade 3, das sie von Lex Erbtante adoptiert, nachdem das zweite Hündchen offenbar gefressen hat? Also die Szene lässt irgendwie keinen anderen Rückschluss zu?
Ja, ultra weird, diese Szene. Die passt ja. Das wär so eine Szene, die ich bei Blade verstanden hätte.
Ja.
Aber in Superman?
Ja.
Soll das einfach nur darstellen, wie lange die nicht mehr da waren?
Anscheinend. Also sie kehren halt in das Haus von dieser Erbtante Lois zurück. Und die hatte vorher 2 Hündchen. Und jetzt ist da halt nur 1 und Knochen. Und ich glaube, sie sagt doch irgendwie einen Spruch in die Richtung.
Ja, sowas
wie, war das nicht?
Waren das nicht mal 2?
Irgendwie so, ja, genau.
Ultra weird, das passt so
ja.
Gar nicht da rein.
Und dann adoptiert sie dieses Hündchen für den Rest des Films. Ich glaube, der strandet sogar am Ende mit auf dieser Insel, oder?
Das kann gut sein.
Also, ganz, ganz komisch. Naja, Luther erklärt ihr, dass er sich als den modernen Prometheus sieht, der das Feuer von den Göttern stiehlt, die in dieser Allegorie für Kryptonier wie Superman stehen. Und der moderne Prometheus ist natürlich der Untertitel von Mary Shelleys Frankenstein. Das Feuer, das er stehlen will, ist kryptonische Technologie, die wie bei Donner aus Kristallen besteht. Einen dieser Kristalle benutzte Donner selbst dann auch als Requisit für eine der wenigen neuen Szenen, die er für seinen Donner-Cut drehen musste. Wir berichteten. Und noch etwas teilt sich Superman Returns mit dem Donner-Cut, das Footage von Marlon Brando als Jor-El in der Datenbank der Festung der Einsamkeit. Eine Datenbank, die Lex jetzt ausführlich studiert. Und auch wenn viele diesen Plot einfach als Remake von Superman 78 sehen, er ist eigentlich sowas wie der logische nächste Schritt.
Ja.
Wir wissen, dass Luther von der Festung weiß. Wir wissen, dass er glaubt, dass Superman nicht mehr auf die Erde zurückkehren wird. Er hat jetzt, nachdem die alte Dame gestorben ist, das Budget, um die Expedition in den Polarkreis zu finanzieren. Ja, natürlich versucht er da jetzt irgendwie Profit rauszuschlagen. Flashback zu einem jungen Clark, der das Fliegen lernt, dann der erwachsene Clark, gespielt von Brandon Routh. Ja, und der ist wirklich die beste Besetzung, bis wir in der Lage sind, Christopher Reeve zu klonen. Martha sagt ihm, dass er 5 Jahre weg war. Das bedeutet, dass Superman Returns 5 Jahre nach Superman 2 spielt. Das wäre dann 1985. Oder dass Superman 2 eigentlich 2001 gespielt hatte und wir jetzt tatsächlich 2006 haben. Aber das geht alles nicht auf. Die größte Stärke von Superman Returns ist damit auch seine größte Schwäche. Er funktioniert einfach nicht wirklich als Superman H2O. Also diese ganzen Donner-Einflüsse sind in Ordnung, aber ein kompletter Reboot ohne die Donner-Continuity wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Das hätte ja ruhig Ralph sein können. Und die Designs von, weiß ich nicht, der Festung oder so, hätten sie ja ruhig beibehalten können. Bloß als neuer Superman 3, der den von Lester überschreibt, knirscht es halt. Also überall. Bis zum Ende jedenfalls. Und dann geht es zum Daily Planet. Der neue Jimmy Olsen ist Sam Huntington aus Not Another Teen Movie, den ich übrigens sehr lange mit Paul Dano verwechselt habe, der neue Riddler. Warum, weiß ich auch nicht. Die sehen sich halt einfach ähnlich. Aber jetzt kommt eine schöne Anekdote, denn eigentlich wollte Singer für die Rolle von Jimmy einen anderen Schauspieler haben, und zwar Sean Ashmore, den Iceman aus den X-Men-Filmen. Das kam nicht zustande, und in Smallville wurde Jimmy dann gespielt von Aaron Ashmore, Seans Zwillingsbruder. Seine erste Folge lief 3 Monate nach dem Kinostart von Superman Returns. Wobei Smallville halt Smallville ist, also stirbt der Charakter dann während der Serie und es stellt sich dann heraus, dass das gar nicht Jimmy, also James Bartholomew Olsen war, sondern Henry James Olsen, der ältere Bruder. Und der kleine Bruder hat als zweiten Vornamen den ersten Vornamen des großen Bruders und es ist, Smallville war echt wild.
Wie heißt der? Mario. Und Nachname Mario.
Ja, ungefähr so.
Luigi Mario.
Ja. Noch einen Wunschschauspieler hat Singer nicht bekommen. Für Perry White wollte er nämlich eigentlich Hugh Laurie, dessen Serie House MD von Singer produziert wurde. Aber genau diese Serie führte dann dazu, dass Laurie keine Zeit hatte. Schade, aber sein Ersatz wurde Frank Langella. Der spielt sonst Schurken. In den 70ern war er Dracula, in den 80ern war er Skeletor, in den 90ern war er Doc Brown in Die Piratenbraut und 2 Jahre nach Superman Returns spielte er Richard Nixon, wofür er sogar eine Oscar-Nominierung bekam. Tatsächlich gewann in dem Jahr allerdings Sean Penn, kurioserweise der Schauspieler, den John Peters 10 Jahre vorher als Superman gewollt hatte. Huh. Lois ist nicht auch noch in dieser Szene, bloß eine Ankündigung, dass ihr der Pulitzer-Preis dann doch noch endlich verliehen werden soll, für einen Artikel, den sie in Clarks Abwesenheit geschrieben hatte, nämlich Why the Earth Doesn't Need Superman. Und bei dem Titel muss ich natürlich wieder an Elliot S. Megan denken, über den ich in Folge 130 gesprochen hatte, im Mai, als Dennis gefühlte 5 Jahre lang im Weltall die Trümmer Kryptons untersucht hatte.
Ja, habe ich. War nicht so spaßig.
Ja, habe ich befürchtet. Jimmy geht mit Clark in eine Bar und der Barkeeper ist wieder...
Hab aber die Überreste von Planet Vegeta gefunden.
Ich hab so geahnt, dass das jetzt darauf hinausläuft. Es wäre sonst nicht du gewesen. Ja. Jimmy geht mit Clark in eine Bar und der Barkeeper ist schon wieder ein Cameo und das ist Jack Larson. Das war der Jimmy Olsen aus den Superman-Serien der 50er. Und der Jimmy aus den 2000er klärt Clark jetzt darüber auf, dass Lois in Supermans Abwesenheit die Verlobte von Richard White wurde, dem für den Film hinzu erfundenen Neffen von Perry, gespielt von James Marsden, den Singer im Gegensatz zu Ashmore tatsächlich von den X-Men-Filmen abwerben konnte.
Ist er White Dick?
Oh Gott. Ja. Deswegen stirbt Cyclops übrigens dann auch in X-Men 3 so früh. Mehr dazu nach den Sommerferien.
Ich dachte, du sagst jetzt einfach mehr dazu in X-Men 3.
Ja. Ja. Marsden hatte unter Ratner ja sogar noch Chancen gehabt, selbst Superman zu spielen. Dieser Richard ist leider etwas farblos. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass der Film zu voll mit Charakteren ist, die alle nicht wirklich Screentime haben.
Naja, der kann ja nicht voller Farbe sein, wenn sein Nachname White ist.
Ja, aber, ja. Nee, ja. Lois selbst ist Kate Bosworth aus Blue Crush und Remember the Titans. Und ich weiß nicht, schlecht ist sie nicht, aber die bleibt überhaupt nicht im Gedächtnis wie Margot Kidder oder Terry Hatcher.
Ich hab jedes Mal, wenn ich an Lois Lane denke, aus irgendeinem Grund leider Gottes, die aus Batman wie Superman im Kopf.
Selbst die war ja damals im Gespräch gewesen und die ist ja nicht wirklich schlecht. Also die hat halt, so wie Ben Affleck in denselben Filmen, unfassbar miese Drehbücher, die sämtliche Charaktere vollkommen missverstehen.
Ja.
Aber sie ist okay. Ja, ja. Mit dem Skript von Superman Returns wäre sie auch okay gewesen. Und wenn sie einen Regisseur gehabt hätte, der sie beim Overacten etwas gebremst hätte, wäre Parker Posey, also Kitty Kowalski, auch keine schlechte Lois gewesen. Mhm. Also optisch, finde ich, hätte das gepasst. Aber bringt alles nichts. Es folgt ein Update von Donners Hubschrauber-Szene und das ist gleichzeitig eine Anspielung auf John Byrnes Man of Steel Comicserie aus den 80ern. Denn anstatt Lois jetzt aus einem Hubschrauber zu retten, rettet er sie aus einem neuartigen Space Shuttle, weil Luther Experimente mit den kryptonischen Kristallen veranstaltet. Das erzeugt einen elektromagnetischen Puls, der das Shuttle beschädigt, das dann somit Rettung benötigt. Lois Interviewpartnerin im Shuttle ist übrigens Peter Wilson, die wir das letzte Mal in Folge 1 dieses Podcasts gesehen hatten, denn das war Mina in League of Extraordinary Gentlemen. Und gerade verglichen mit der Helikopterszene von 78 ist das hier einfach alles viel zu lang. Und als Clark durch eine Seitenstraße rennt und sein Hemd aufreißt, hält die Kamera noch nicht mal auf das S. Vertane Chance. Als er das Shuttle dann aber rettet und in einem Stadion zu Boden lässt, da kommt wieder Superman-Feeling auf. Und dann landet er, betritt den Passagierraum, um sich zu erkundigen, ob es allen gut geht. Lois starrt ihn mit offenem Mund an. Und noch ein Zitat aus Superman 78, dass Fliegen immer noch die sicherste Art zu reisen sei.
Das ist dann, Superman.
Ja, schon. Ich fänd's gut, wenn sie mehr den Ton treffen und nicht wortwörtlich die Dialoge recyceln würden. Mhm. Aber ich sag mal, es war ja gedacht als erster Film von einer neuen Reihe und nachfolgende Filme hätten ja dann genau das gemacht. Die hätten dann diesen Ton getroffen, die hätten Ralph weiterhin als Christopher Reeve angelegt, aber es wäre ihnen ja sehr schnell das Material ausgegangen von Donner. Das heißt, sie hätten sich dann neue Sachen ausdenken müssen und das wäre wirklich dann Best of Both Worlds gewesen. Das Beste von früher und das Beste von heute. Aber leider musste ja Tim Burtons Gage mit reingerechnet werden. Naja. Er tritt wieder aus dem Shuttle und die Menschen jubeln. Sein Kostüm ist nicht ganz so simpel und elegant wie das von Reeve, aber auch lange nicht so überstylt wie das von Cavill. Es ist Mittelmaß, passend zum Rest des Films. Ich bin nicht der größte Fan dieser etwas zu dunklen Farben, aber wenigstens hat das Ding Farben und ist kein Schwarz-Weiß-Film. Der EMP führt jetzt übrigens zu einem Subplot, in dem Lois herausfinden will, was diesen Stromausfall verursacht hat, während Perry White sie immer wieder davon abhalten will, zu recherchieren. Mit dem einzigen Grund, dass er glaubt, dass die Story niemanden interessieren würde, obwohl er noch nicht mal weiß, welche Story überhaupt dahinter steckt. Also Perry hatte schon mal mehr Vertrauen in seine beste Reporterin. Dann wieder eine Coverband, die die Greatest Hits von Richard Donner spielt, und zwar als Medley. Perry, der seine Belegschaft Fragen über Superman stellt, Lois, die nachfragen muss, wie man die simpelsten Wörter buchstabiert, Jimmy, der halt da sitzt und nicht viel sagt. Von diesem Muster weicht der Film dann erst ab, als wir Jason kennenlernen, das ist das Kind von Lois. Und der hat 100.000 Allergien und sonstige Krankheiten, der hat Asthma-Püsterchen und Vitamine, Medikamente und braucht zig Sachen, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Aber Lois sagt, eines Tages wird das Kind mal so groß und so stark wie sein Vater. Zwinker, zwinker. Und es wird sofort klar, Superman liebt sie immer noch, aber sie nimmt ihm übel, dass er sie damals einfach im Stich gelassen hat, um wegzufliegen. Und wir wissen immer noch nicht, warum eigentlich. Richard wird eifersüchtig und Lois sagt ihm, dass sie Superman nie geliebt hat. Und, also, das sind alles so unnötige Probleme.
Ich find's auch witzig. Also das musst du mir mal erklären. Wenn sie wirklich so lange getrauert hat, dass er weg ist einfach. Wie hat sie es geschafft, ihrem Mann zu verklickern, dass das sein Sohn ist?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass dieser Film keine Fortsetzung vom Donner-Cut ist, der damals ja noch gar nicht existierte.
Ja.
Es ist eine Fortsetzung vom Lester-Cut und da erinnert sie sich nicht daran, dass sie Sex hatte, weil Superman mit dem Kuss ihr Gedächtnis gelöscht hat.
Ja, aber sie weiß, dass das Supermans Sohn ist in dem Film?
Ich glaube nicht.
Echt nicht?
Ich wüsste nicht, wie. Also später, als er dann Kräfte hat, da ahnt sie es. Weil geht ja nicht anders. Von Richard werden die Gene nicht kommen.
Ja, aber ich denke, ich mache ja niemanden Vorwürfe, der irgendwie schnell einen neuen Partner hat oder sonst was. Aber wenn sie wirklich, wirklich getrauert hat, dass er einfach gegangen ist, Alter, dann kannst du mir nicht verklickern, dass die nach einem Monat oder so wirklich einen neuen Freund hatte.
Ich glaube, sie hat nicht getraut. Ich glaube, sie war sauer. Ich glaube, sie hat sich im Stich gelassen gefühlt. Sie hat sich verraten gefühlt und hatte dann keine Skrupel, als ihr Richard plötzlich sympathisch war.
Boah, weiß ich nicht. Schwierig.
Ich weiß es auch nicht. Und der Film gibt's leider nicht sehr viel mehr her. Außer zu sagen, dass das ungefähr 5 Jahre her ist und das deckt sich etwa mit dem Alter des Kindes. Hm. Naja. Immerhin. Superman rettet hier ständig Menschen und schnappt ständig Verbrecher. Im Grunde wie bei Donner, aber mit ein paar interessanten neuen und alten Bildern. Also Bilder, die älter sind als der Donner-Film. Also dank einer Gatling Gun können wir nochmal sehen, dass Superman faster than a speeding bullet ist. Sogar mehr als eine Bullet. Und als dann derselbe Bankräuber ihm mit einer regulären Pistole aufs Gesicht zielt, prallt die Kugel an Supermans unzerstörbarer Pupille ab. Und das ist schon ein starkes Bild.
Ja.
Und dann lächelt er, aber nicht so überheblich bedrohlich wie Cavill, sondern er lächelt halt wirklich wieder so entwaffnend wie Reeve. Als Superman dann Kitty rettet, die als Ablenkungsmanöver für Lex mit einem Auto durch die Stadt rast, hebt er den Wagen über seinen Kopf und das ist halt wirklich wie das Cover von Action Comics 1.
Ja.
Es fehlt nur der Typ unten links im Bild, der, weiß ich nicht, den Munk-Schrei nachmacht.
Der Verbrecher.
Einer der Verbrecher, das war ja irgendwie so eine Gang, die er da in dem ersten Heft schnappt, genau.
Genau, weil er rettet ja zwar jemanden, aber es sind ja Böse.
Ja, genau. Hier ja auch, ne? Das ist ja Kitty.
Ja, eben.
Denn das Ganze ist ein Ablenkungsmanöver, weil Lex, wie in Superman 4, etwas aus einem Museum stehlen will, und zwar einen Meteoriten aus Addis Abeba. Das ist der Ort, der schon 1978 als Einschlagskrater für Kryptonit benannt worden war. Dann rettet Superman Menschen, und zwar nicht nur in Amerika, sondern rund um die Welt. Unter anderem in Gotham, womit sich die Superman-Filme 10 Jahre später für die Metropolis-Nennung in Batman Forever revanchieren. Aber auch in Deutschland. Und das führt jetzt zu deutschen Nachrichtensprechern in der englischen Tonspur des Films. Oh mein Gott, nein, sie fallen, unglaublich. Und meine Damen und Herren, Superman. Und auch am Eiffelturm sieht man Superman, das ist vielleicht Zufall, wahrscheinlich aber eine Anspielung auf den Anfang von Lesters Superman 2. Noch ein Zitat, diesmal aus der Serie mit George Reeves in den 50ern. Perry, Jimmy und Lois beugen sich über ein Foto, das Jimmy vom Himmel gemacht hat, wo er glaubte, dass man da Superman irgendwie erkennen könnte. Is it a bird? Is it a plane? Und die Tür zum Büro öffnet sich, Clark steckt den Kopf rein. You wanted to see me? Und ja, das ist corny, das ist sehr erzwungen, aber irgendwie mag ich den Moment trotzdem.
Mhm.
Weil dieser Film Respekt hat vor den Superman-Darstellungen, die vorher kamen. Nicht nur Donner, aber halt auch. Und die Szene gibt uns jetzt auch die Erklärung dafür, warum Lex eigentlich nicht immer noch im Gefängnis versauert. Superman war beim Gerichtsverfahren als Zeuge geladen gewesen und wegen seiner Reise ins All ist er nicht erschienen und das hat Lex den Freispruch verschafft.
Ganz ehrlich, richtig gute Erklärung. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Erklärung.
Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass eigentlich geplant war, dass Lex dahinter steckte, dass Superman überhaupt erst ins All geflogen ist.
Ja.
Das war sein Plan, damit er nicht beim Gerichtsverfahren erscheinen konnte. Und warum Warner das aus dem Film wieder rausgestrichen hat, ist mir wirklich ein Rätsel. Kitty ist sauer auf Lex, weil er die Bremsen ihres Autos tatsächlich durchgetrennt hatte, obwohl eigentlich abgesprochen war, dass sie nur so tun wollte, als würde sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Und da kommt ein bisschen die Grausamkeit des Hackman-Luthers durch, der die zweite Atomrakete ganz bewusst auf die Heimatstadt von Miss Teschmachers Mutter gerichtet hatte. Hackensack. Richard White spekuliert kurz, ob Superman und Clark nicht verdächtig ähnlich groß sind und einen ähnlichen Körperbau haben, aber Ralph spielt den ungelenken Clark gut genug, um ihn von dem Verdacht abzubringen. Er kommt nicht an Reeve heran, aber wer kommt das schon?
Niemand.
Genau. Dann zitieren wir die Szene, dass Superman Lois Lane vom Rauchen abhalten will und er will ihr jetzt erneut ein Interview geben. Und sie wirft ihm nicht zu Unrecht vor, sie und die Erde im Stich gelassen zu haben, ohne auch nur vorher Bescheid zu sagen. Aber ja, da kann ich mich jetzt den Rest des Films drüber aufregen. Sie fliegen noch einmal zusammen durch die Nacht, wie 1978, bloß diesmal ohne Lois Lanes Slam Poetry aus dem Off. Ottman zitiert aber auch hier wieder John Williams. Sie küssen sich beinahe, aber Lois denkt im letzten Moment doch noch an Richard und Superman verabschiedet sich wieder, er fliegt zur Festung und stellt jetzt fest, dass irgendwer diese ganzen Kristalle geklaut hat. 1 Stunde 14 Minuten und jetzt wird er erst auf den Plot des Films aufmerksam. Bei Donner fing der Plot zwar auch erst nach über einer Stunde an, aber alles davor waren Flashbacks in Supermans Kindheit in Smallville. Die brauchen wir hier ja gar nicht. Das ist einfach nur merkwürdig vom Pacing. Lois Recherchen zum Blackout führen sie jetzt auf die Luxusjacht von Lex Luthor und ihren Sohn Jason nimmt sie auch gleich mit. Weil das Journalistinnen so machen. Und natürlich läuft sie Lex über den Weg und er putzt sich gerade die Zähne und er ist genauso überrascht, sie zu sehen, wie sie ihn zu sehen. Und das ist halt wieder nett. Sie fragt gerade heraus, ob er hinter dem Stromausfall steckt und er willigt ein, ihr ein ganzes Interview zu geben. Und dabei verrät er ihr dann den ganzen Plan. Mit Kristallen wie mit dem, der Superman die Festung in der Arktis gebaut hat, will er jetzt einen künstlichen Kontinent erschaffen, damit er an teures Bauland kommt. Dabei zeigt er ihr eine Karte und Metropolis ist einfach anstelle von New York eingetragen und Long Island fehlt ersatzlos. Aber nur noch auf der Karte der Gegenwart, denn Lex' brillanter Plan sieht den Kontinent immer weiter wachsen und das Wasser, das er aus dem Atlantik verdrängt, würde dann den Großteil von Nordamerika überfluten, bis auf den Teil von Kalifornien, um den es im ersten Film ging. Sollten die anderen Nationen ihm daraufhin Krieg erklären, würde er mit ihnen schon fertig, dank der gestohlenen kryptonischen Technologie. Und er ist jetzt etwas zu flapsig, weil er einen Kontrast schaffen will zu in wenigen Sekunden. Nachdem er nämlich aus Lois herausgekitzelt hat, dass Superman versuchen wird, ihn zu stoppen, wird er innerhalb von Sekundenbruchteilen sehr ernst und sehr laut. Und sein Wrong könnte sogar das Highlight seiner Performance sein. Zumindest ist es die einzige seiner Szenen, die wirklich nachdrücklich im Gedächtnis bleibt. Und die auch ein Meme wurde. Denn auch vor Superman hat er keine Angst. Er hat ja Kryptonit. Und das holt er jetzt heraus und Jason weicht ein bisschen davor zurück. Lex überlegt, ob Richard wirklich der Vater des Jungen ist, aber selbst als er Jason das Kryptonit direkt gegen das Gesicht drückt, wacht der Schauspieler des Kindes nicht aus seinem Wachkoma auf. Lex kombiniert den Kontinenterschaffungskristall mit dem Kryptonit und lädt seine Kontinentenerschaffungsmaschine. Und mal ganz ehrlich, das ist nicht weniger realistisch als Bruce Waynes Pistolenkugelanalysemaschine oder der zur Atombombe umbaubare Fusionsreaktor bei Nolan. Also das hätte wirklich als Shared Universe funktioniert und gerade der Kontrast zwischen dem düsteren Batman und dem Christopher Reeve ähnlichen Superman, genau das wäre die Stärke gewesen. Naja, er setzt seinen Plan in die Tat um, Lois und Jason werden in der Zeit von einem seiner Handlanger bewacht. Der spielt mit Jason Klavier, was Lois die Gelegenheit verschafft, mit einem Fax um Hilfe zu rufen, denn wir haben 2006. Wobei, eigentlich haben wir ja 1985, denn es spielt ja 5 Jahre nach Superman 2, also Fax ist dann sogar wirklich sinnvoll. Und dass sie dann Klavier spielen, also Jason und der komische Handlanger, das ist Setup für das sofort folgende Payoff, denn der Typ bekommt mit, dass Lois am Fax herumspielt und greift sie an, woraufhin Jason dem Kerl einen Konzertflügel an den Kopf wirft und das tötet ihn. Und dann holt Jason wieder sein Asthma-Püsterchen heraus. Und dann wird er sofort vom nächsten Lex-Handlanger überwältigt. Also diese Kräfte sind sehr sprunghaft. Also da ist nicht wirklich erkennbar, nach welchem Muster das funktioniert. Also selbst in dieser Doku, in der ich gesprochen hatte, in der Long Halloween-Folge, in der eine Frau in Metropolis behauptet, dass sie das Kind von Superman hätte und der wäre jetzt halb Kryptonier, das heißt, er hat nur auf einem Auge Röntgenblick. Selbst dieser Quatsch war schlüssiger als das hier. Naja. Der neue Handlanger von Lex sperrt jetzt Mutter und Kind in einen Vorratsraum ein, Lois hat einen Nervenzusammenbruch und ich kann das verstehen. Wie gesagt, sie wusste ja gar nicht, dass Superman Sex mit ihr hatte. Denn er hat sie danach geküsst und hat sie das vergessen lassen, aber er hat den Sex nicht ungeschehen gemacht, wie im Donnercut. Also sie muss Jason eigentlich wirklich die ganze Zeit für Richards Kind gehalten haben. Und dass ihr Sohn jetzt mit Klavieren jonglieren kann, das bedeutet, dass Superman Sex mit ihr hatte und sie sich nicht mehr daran erinnert.
Ja, ja.
Und das ist super creepy.
Das ist mega creepy.
Und das ist halt verdammt out of character. Und da scheitert der Film halt wieder beim Versuch, was Neues zu schaffen.
Ja.
Immerhin, ihr Fax ging zum Glück rechtzeitig raus. Jimmy erkennt ihre Handschrift und sagt Richard und Clark Bescheid. Er zieht sich um und fliegt zu den Koordinaten, die sie gefaxt hat, aber da ist nichts zu sehen. Jimmy geht inzwischen weiter zu Perry und kann dort vom Fenster aus zusehen, wie draußen Chaos ausbricht. denn der wachsende Kontinent führt jetzt zu See- und Erdbeben, zu Unfällen und zu zerspringenden Fenstern. Superman eilt zurück und rettet Menschen und nutzt seinen Hitzeblick, um die dabei entstehenden Glasscherben zu pulverisieren, damit sie keine Menschen gefährden. Und alleine dafür finde ich Superman Returns, trotz aller Schwächen, besser als Man of Steel.
Ja.
Sogar die charakteristische Daily Planet-Skulptur auf dem Dach des Gebäudes reißt es aus der Verankerung und Superman muss sich ranhalten, damit Perry White nicht davon erschlagen wird. Und mit einer Atlas-Pose sehen wir, dass er buchstäblich die Last der Welt auf seinen Schultern trägt. Ist eine sehr offensichtliche Metapher, aber ich finde, es funktioniert. Und diese Welt, die er auf den Schultern trägt, die bekommt jetzt gerade einen neuen Kontinent. Auch wenn der erstaunlich wenig von Lex geplanten Stränden hat, sondern wirklich nur aus nackten, kalten Felsen besteht. In der Form der Festung der Einsamkeit, bloß größer. Und die Festung ist weiß und hier ist alles so dunkel wie Vulkangestein. Auch Pilot Richard ist jetzt an den Koordinaten angekommen und er findet die Yacht und Lois und Jason. Aber sie sind noch nicht von dem Kutter wieder runter, als auch der von den Stalagmiten erfasst wird, die aus dem Atlantik sprießen. Das Schiff bricht auseinander, der Teil mit Lois und ihrer Familie versinkt in den Fluten, aber Superman ist jetzt auch schon wieder aus Metropolis zurück und er rettet die drei. Und er hält Richards Hand, Richard hält Lois und Jason und das Schiff fällt um die drei herum zurück ins Wasser. Und das finde ich schon wieder ein sehr starkes Bild.
Ja, fand ich cool.
Das hat so ein bisschen was vom Anfang von Uncharted 2 mit dem Zug, finde ich. Aber ja. Dann gibt er Richard auch noch Starthilfe für sein Flugzeug. Und beiden ist klar, dass sie dieselbe Frau lieben, aber auch, dass das hier nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das anzusprechen, denn die Sicherheit dieser Frau und des Kindes geht vor. Und Richard fliegt los, aber Lois wird nach ein paar Kilometern wach und fleht ihren Mann an, umzudrehen, denn sie weiß schon, welches Schicksal Superman gerade blüht. Lex hat ihr ja bereits gezeigt, er hat Kryptonit. Aber Carl, das tötet Kryptonier. Vor allem, wenn Luthers Henchmen nachhelfen und Superman das Gesicht in eine Pfütze drücken. Lex selbst führt den Coup de Grâce aus und sticht Superman einen Kryptonitsplitter in die Seite. Und Superman fällt von der Klippe des Kontinents ins Wasser. Im Geiste hört er nochmal die Mailbox von Marlon Brando ab und dann retten Lois und Jason und Richard ihn. Denn Jason kann ihn orten über sein jetzt gerade zufällig wieder funktionierendes Supergehör. Und das dauert alles etwas zu lange, ohne dass wirklich was passiert. Also mit angetäuschten Flugzeugcrashs, aber nicht wirklich mit Action. Das ist halt, wie gesagt, kein gutes Pacing. Lois entfernt den Kryptonitsplitter aus Supermans Seite und er kommt sofort wieder zu Kräften. Er steigt aus dem fliegenden Amphibienflugzeug und fliegt los, um den ganzen Kontinent aus dem Atlantik zu stemmen. Und Lex spürt das Beben und er steigt in einen Helikopter und fliegt los mit den Kristallen. Aber Kitty lässt die Kristalle aus dem Hubschrauber fallen, denn sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie dabei geholfen hat, dass Lex Milliarden von Menschen in einer Flutkatastrophe töten will. Warum diese Kristalle jetzt nicht gleich wieder neue Kontinente erschaffen, habe ich allerdings auch nicht verstanden.
Nö.
Superman fliegt mit dem Kontinent los, der immer weiter wächst, aber aus der Unterseite wächst jetzt noch mehr Kryptonit und Clark geht in der Atmosphäre die Puste aus. Ein letzter Schubs und das Ding steuert von der Erde weg. Und das war Setup für eine Fortsetzung, in der die Masse zu einem ganzen Planeten angewachsen worden wäre, was außerirdische Bedrohungen angelockt hätte, über die sich Singer und seine Drehbuchautoren aber 2006 noch nicht einig waren. Hätte Darkseid werden können, hätte Brainiac werden können, hätte vielleicht auch andere Kryptonier werden können, die halt nicht auf ihrem Heimatplaneten waren, als der explodierte. Aber dazu kam es dann ja nie.
Ja.
Interessant übrigens, dass diese ganzen Unkenrufer, die gesagt haben, dass Singer ja nur Superman 1 von Donner nachgedreht hatte, dass die sich nicht beschwert haben, als der nächste Superman-Film, Man of Steel, wieder mit Zod und, naja, nicht wirklich Ursa und Non, aber zwei vergleichbaren Figuren um die Ecke kam.
Ja.
Das fanden die da wieder okay, aber ich verstehe es nicht. Das Franchise war nach diesem Film erstmal so tot, wie Superman jetzt aussieht, aber er erholt sich schneller. Lois und Jason besuchen ihn im Krankenhaus, sie küsst Superman dort doch noch und auch Jason drückt Dornröschen einen Kuss auf die Stirn, bevor sie gehen. Als wir das nächste Mal das Zimmer sehen, ist das Bett leer. Und Lois schreibt einen Gegenartikel zu der Kolumne, die ihr den Pulitzer eingebracht hat, Why the World Needs Superman. Der besucht seinen schlafenden Sohn und dessen Aquaman-Schlafanzug, und er flüstert dem Kind etwas zu. Und ich finde, jetzt rechtfertigt der Film wieder sehr, sehr viel, was er vorher gemacht hat.
Entschuldigung, alles gut.
Warum lachst du? Das interessiert mich jetzt.
Er geht zu seinem Sohn und flüstert ihm etwas ins Ohr.
I'm Batman. Ach komm. Nein, das, was er jetzt sagt, sind genau die Worte, die Jor-El ihm einst mit auf den Weg gegeben hat. You will be different. Sometimes you will feel like an outcast, but you will never be alone. You will make my strength your own. See my life through your eyes, as your life will be seen through mine. The son becomes the father, and the father becomes the son. Und vielleicht liegt es daran, dass ich selber ein 5 Jahre altes Kind habe, aber in dem Moment hatte mich der Film. Dann verspricht er Lois, dass er nicht noch einmal verschwinden wird, und mit einem Reef-Lächeln fliegt er auf die Sonne zu. Und dieses auf die Sonne zu fliegen, dieses Lächeln, das ist Superman. Das ist keine Zornmaschine, kein überhebliches, höhnisch grinsendes Monster, das den Kampf zu Unschuldigen hinbewegt, statt von ihnen weg. Mhm. Also ich leugne die Schwächen dieses Films nicht, aber bei all diesen Schwächen, das, worauf es bei Superman ankommt, das haben sie wirklich getroffen.
Ja.
Bis auf, ich hau ins All ab, ohne mich zu verabschieden. Lex und Kitty ist unterdessen der Treibstoff für den Helikopter ausgegangen und sie stranden auf einer winzigen Südseeinsel. Sitcom-Lachen einfügen, keine Ahnung, das war's. Superman Returns ist ein bisschen wie The Force Awakens und dazu kommen wir noch irgendwann.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Er macht quasi den ersten Film nach, aber macht es dann doch ein bisschen anders.
Ja, aber der ist so ehrfürchtig vor den vorangegangenen Filmen, dass es zu weiten Strecken echt zu so einem Greatest-Hits-Spektakel verkommt. Mhm. Und dazwischen gibt's zwar ein bisschen was Neues, aber zum einen nicht genug und zum anderen viel zu eng an die Figuren von damals gebunden. Also handwerklich ist das alles gut. Die Besetzung besteht größtenteils aus talentierten Leuten und eine Fortsetzung hätte dann, wie gesagt, wirklich vielleicht ähnlich viel Neues bieten können, wie es dann The Last Jedi tat. Aber dazu kam es dann ja nie. Mhm. Eine Woche nach Kinostart wurde Superman Returns bereits von The Devil Wears Prada und Pirates of the Caribbean 3 überschattet. Und dank Warners gefälschter Bilanzen gilt Superman Returns bis heute als Flop. Sodass dies 13 Jahre lang Rouths einziger Auftritt als Kal-El blieb, bis, du hast es schon angesprochen, dann das CW-Crossover Crisis on Infinite Earths kam.
Ja.
Aber da war das schon längst überschattet von Henry Cavills Auftritten im DCEU. Ein Superman Returns Returns wird es niemals geben.
Nee.
Immerhin erspart uns das, bei noch einem Superman-Film über Kevin Spacey reden zu müssen, aber die große Frage ist jetzt, wie schlägt sich Superman Returns im Vergleich mit Superman 3 und Superman 4?
Ja.
Weil ich finde, mit denen kann man den am ehesten vergleichen.
Mhm. Ich möchte direkt was sagen.
Ja, bitte.
Ich finde Superman Returns besser als 3 und 4, weil ich gehe jetzt mal auf den Support-Cast ein. Der ist in Superman Returns einfach viel besser als in 3 und 4.
Ja, aber die haben halt alle nichts zu tun. Das ist mein
Problem. Ja, aber ich habe lieber Charaktere, die nichts zu tun haben, als einen vollgekoksten.
Ja, ja. Ja, ist nicht falsch.
Im Vergleich zu Superman Returns geht mir dieses Rumgealbere geht mir auf die Nerven. Und das ist in Superman Returns ein bisschen weniger. Mm. Und deswegen für mich Superman Returns größer 3 und 4.
Okay, darüber haben wir Suicide Squad und Birds of Prey. Und ich finde Superman Returns auch besser als den.
Ja.
Und jetzt wird's interessant, weil jetzt kommt Batman Begins auf Platz 82 im Moment.
Ja, ich persönlich würde Superman Returns über Batman Begins setzen.
Aha.
Aber da würde ich auch einen Strich ziehen.
Also unter Turtles 3.
Ja.
Okay. Der nächste DC-Film ist tatsächlich Batman Returns und den finde ich besser als Superman Returns.
Ja, sehe ich genauso.
Ja. Also quasi direkt über Batman Begins.
Ja.
Superman Returns, dann Batman Begins.
Ja, ja.
Ja, allerdings müssen wir an dieser Stelle auch nochmal rechtfertigen, warum. Weil Batman Begins hat halt wirklich einen sehr viel besseren Ruf als Superman Returns.
Ja.
Und handwerklich ist Batman Begins von Anfang bis Ende ein besser gemachter Film. Aber Superman Returns trifft besser den Charakter Superman, als Batman Begins den Charakter Batman trifft. Das heißt, Batman Begins ist der bessere Film, aber Superman Returns ist die bessere Comic-Verfilmung.
Genau das.
Finde ich.
Ja.
Und damit dann Superman Returns wirklich unmittelbar drüber auf den neuen Platz 82. Okay.
Ja, ja, noch so eine Sache. Ich weiß, viele lieben Christian Bale als Batman. Ich finde ihn nicht so geil. Aber ich finde halt, Brandon Routh ist mal abgesehen von Christopher Reeves der beste Superman.
Ja. Ja. Vor allen Dingen der beste Clark Kent.
Ja.
Wobei ich tatsächlich auch nie so viel von George Reeves gesehen habe. Das war der Schwarz-Weiß-Superman aus den 50ern.
Von dem habe ich gar nichts gesehen.
Also ich glaube, ich habe mehr von Ben Affleck gesehen, der George Reeves spielt im Film Hollywoodland, als dass ich George Reeves als Superman gesehen hätte. Mhm. Dann No Way Home haben wir bereits für Patreon aufgenommen. Ich bin immer noch nicht mit dem Schneiden fertig. Das zieht sich schon wieder so ein bisschen, weil ich halt tausend andere Dinge machen muss. Ich will jetzt nicht zu viel Blick hinter die Kulissen preisgeben, aber diese Woche ist tatsächlich jetzt noch mal stressiger, als die ganzen letzten Monate es ohnehin schon waren.
Ja.
Tja. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Dann geht es wieder um einen anderen rot-blauen Helden.
Genau.
Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Also ich finde tatsächlich der, wie heißt der, CW Superman.
Tyler Hoechlin?
Ja, irgendwie sowas, ne? Der ist richtig gut, also wirklich richtig gut.
Ja.
Aber es ist halt CW und die versauen ja alles.
Ja, ich habe wirklich nicht viel davon gesehen, außer eben dieses CW-Crossover, dieses Crisis-Ding.
Ja, ja.
Ich habe einfach nicht die Zeit, um mich auf diese ganzen Serien einzulassen. Ich habe irgendwie Green Arrow angefangen und abgebrochen. Ich habe Flash angefangen, in der zweiten Staffel abgebrochen. Ich habe 3 oder 4 Folgen Supergirl gesehen und dann halt eben dieses Crossover und das war's. Also ich habe ja schon nicht genug Zeit für Dinge, die ich wirklich sehen will.
Naja, also ich sag mal so, ich hätte die Zeit, aber ich habe auch aufgehört. Ich habe bestimmt schon 2 Jahre keine Folge Flash mehr geguckt.
Ach echt, so krass?
Ja.
Okay.
Ich schließe mich der Masse an. Das größte Problem an der Flash-Serie ist Iris West.
Echt?
Ja.
Also ich habe nicht genug davon gesehen, deswegen, ich hatte nie was an ihr auszusetzen.
Ja, das Problem ist, wenn sie nicht wüsste, dass Barry der Flash ist und sie sauer auf ihn wird, weil er keine Zeit hat oder zu spät kommt und so. Ist das,
das Mary Jane-Problem.
Aber sie ist sauer auf ihn, obwohl sie weiß, dass er der Flash ist, wenn er nicht kann, weil er die Welt rettet.
Ja, Mary Jane-itis. Ja. Das alte Problem. Ja.
Und sie ist halt nervig wie Scheiße. Und sie haben die besten Schauspieler aus der Serie rausgenommen.
Echt?
Ja, hier, ich bin ja ein riesiger Fan von dem Person of Color, Wally West. Der ist.
Ach, der.
Der ist nicht mehr in CW.
Gar nicht mehr? Ich dachte, der wäre in Legends oder so gelandet.
Nö. Also der war 2 Folgen oder 3 Folgen bei den Legends, aber das war's.
Ach so.
Und Leonard Snart ist halt raus, ne? Hm. Bei Flash und auch bei den Legends. Zwar schon länger, aber ist halt scheiße.
Ja, gut.